Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Anfänge sind entscheidend. Zum Beispiel die erste Frage bei einem Test, beim Staatsexamen oder bei der Führerscheinprüfung. Die ersten Minuten eines Fußball- oder Basketballspiels. Der erste Eindruck, wenn man sich zum ersten Mal sieht. Oder die erste Frage beim Bewerbungsgespräch. Der erste Satz oder die erste Seite bei einem Buch. Der Anfang einer Geschichte. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Oder besser gesagt zu einem Neuanfang von Glauben Geschichten. Denn Sie werden sich erinnern, dass wir in der letzten Episode mit dem ersten Buch fertig geworden sind. Und heute steht uns ein Neuanfang bevor. Und zwar das zweite Buch der Bibel. Wir beginnen in 2. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Ich lade Sie ein, gleich mitzulesen. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, steht dort, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, jeder mit seinem Haus. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Das heißt, wenn wir sagen, dass Anfänge entscheidend sind, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, naja, wie beginnt denn dieses Buch? Wie beginnt denn das zweite Buch der Bibel? Ganz schlicht und ganz einfach, mit Namen. Uns werden die Namen der Söhne Jakobs vorgestellt oder noch einmal erwähnt. Vielleicht für die, die Geschichte nicht kennen, aber für die, die mitgegangen sind und mitgelesen haben, die wissen, dass hinter jedem dieser Namen nochmal eine ganz besondere Geschichte steht. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Asser. Wenn man jeden dieser Namen sagt, dann steht da eine Geschichte dahinter, Erlebnisse, Dinge, die wir mit diesen Menschen zusammen schon erlebt haben. Und wenn man jeden einzelnen Namen so nehmen würde, wie man eigentlich so eine Decke nimmt mit den Fingern und sie versucht dann hochzuziehen, dann hat man ja nicht nur dieses Stück Decke, sondern eigentlich dann auf einmal diese gesamte Decke. Aber hier beim Anfang wird das alles reduziert auf die einzelnen Namen. Und der Erzähler fährt fort und sagt, und die Zahl aller Seelen oder aller Menschen, die von Jakob abstammten, betrug 70 Seelen. Josef war aber schon in Ägypten. Josef also als einer der Söhne von Jakob wird auch noch erwähnt und damit sind sie alle zusammen die 12 Söhne. Aber bei ihm wird jetzt nicht irgendwie besonders noch was erwähnt. Dass Josef derjenige ist, der seine ganzen Brüder gerettet hat, der sie nach Ägypten geholt hat, der ihnen ein Zuhause gegeben hat. Das alles wird jetzt nicht mehr besonders erwähnt, sondern auch er ist nur einer von vielen. Einer von den 12, einer von den 70, die mit Josef zusammen nach Ägypten kamen. Das eine sind so die Namen, die Menschen, mit denen jetzt die Geschichte beginnt. Das andere ist aber auch die Situation, die auch gleich hier mit den Namen miterzählt wird. Es ist nämlich ein bedrohter Anfang, ein kleiner Anfang. Es ist nichts Heroisches, es ist nichts dramatisch Großartiges, sondern 70 Menschen kamen nach Ägypten. Warum? Eigentlich, weil sie Hunger hatten. Eigentlich, weil es ihnen nicht gut ging. Weil sie vom Sterben bedroht waren. Kein glorreicher, sondern ein bedrohter, ein zaghafter Anfang. 70 Menschen, die aufgrund von Hunger nach Ägypten kommen. Vers 6. Und Josef starb und alle seine Brüder und jene ganze Generation. Die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Der Anfang ist entscheidend. Und wir haben gesagt, ja, die Geschichte beginnt mit Namen, mit Menschen. Menschen, die nach Ägypten kamen. Aber dann fährt die Geschichte ja gleich schon fort und sagt, Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Und wir merken, nichts ist für ewig, beziehungsweise das Leben des Menschen, ja, es kommt, es blüht auf, aber dann vergeht es auch schon. Und Josef starb, auch seine Brüder starben, die ganze Generation starb. Aber dennoch geht ja die Geschichte weiter Und in Vers 7 fährt der Autor fort und sagt, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Das heißt, es endet ja nicht mit dem Tod des einen, sondern die Geschichte geht weiter. Und als ich so für mich die Geschichte gelesen habe, musste ich dann an den ersten Anfang zurückdenken. Und diejenigen, die von Anfang an mitgelesen oder mitstudiert, mitreflektiert, mit nachgedacht haben, die erinnern sich, dass im ersten Buch Mose, als Gott die Erde erschaffen hat, dass er damals den Menschen einen Auftrag gegeben hat. Und zwar in 1. Mose, Kapitel 1 und dort ab Vers 28. Und Gott segnete sie, die Menschen, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und wenn ich jetzt lese, was geschah mit diesen kleinen Familie, diesen 70 Menschen, dann lese ich, die Söhne Israel aber waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark und das Land wurde voll von ihnen. Das heißt, im Land Ägypten erfüllt sich jetzt für diese Familie das, was Gott eigentlich geplant hatte für die Menschheit insgesamt. Zu wachsen, stark zu werden, an Kraft und an Macht zunehmen, die Erde zu herrschen, zu beherrschen, im positiven Sinne, wie Sie sich erinnern. Und genau das geschieht mit dieser Familie. Vers 8. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der Josef nicht mehr kannte. So der Blick des Autors geht weg jetzt von dem Volk, von der Familie hin zu den Ägyptern. Ein neuer König, der aber Josef nicht mehr kannte. Der Autor sagt uns nicht, wie lange ist es denn jetzt her, dass Josef starb? Ist es jetzt 10 Jahre, 20 Jahre, 50, 100, 200? Er sagt uns lediglich, ein neuer König, der Josef nicht mehr kannte. Der sagte zu seinem Volk, siehe, das Volk der Söhne Israel ist zahlreicher und stärker wie wir. Na ja, gut, das haben wir eigentlich schon gehört. Das hat uns der Autor schon gesagt. Ja, das Volk der Israeliten, das hat zugenommen. Aus dieser Familie ist in der Tat ein Volk genommen. Sie haben sich vermehrt, sie wimmeln, sie sind sehr stark. Aber jetzt fügt sozusagen der Pharao noch eine zweite Information. Dieser neue König, der sagt uns, die sind zahlreicher und stärker wie wir. Und dann spüren wir schon, ob das wohl gut geht, wenn die Fremden, die in das Land gekommen sind, an Zahl mehr sind wie die Einheimischen. Zahlreicher und stärker als wir. Vers 10. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch noch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und dann aus dem Land hinaufzieht. Das heißt, der Pharao sagt hier, okay, sie sind zahlreich. Sie sind stärker wie wir, aber das müssen wir unterbinden. Das muss ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass sie noch mehr werden. Und dann vielleicht noch im Falle eines Krieges das passiert, was wir alle nicht wollen, dass passiert. Nämlich, dass sie sich auf die Seite der Feinde schlagen und dann gegen uns kämpfen. Und das Letzte, was er sagt, da habe ich kurz gestaunt. Und dass sie auch noch wegziehen aus unserem Land. Das heißt, offenbar wollte er nicht, dass sie gehen. Sonst hätte er sagen können, wisst ihr was, schön, dass ihr da wart. Euer Josef, ja, er hat uns geholfen. Na ja, gut, aber das ist ja auch schon lang her. Spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Es wird Zeit, dass ihr wieder geht. Aber das will er nicht. Er will nicht, dass sie gehen. Er will, dass sie bleiben. Aber er will auch, dass sie nicht mehr werden. Und dass sie auch keine Gefahr sind. Und in dieser Situation befindet sich dieser neue König und muss einen Weg finden, so wie er sagt, um klug gegen das Volk vorzugehen. Klug gegen das Volk vorgehen. Und in Vers 11 kommt sein Lösungsvorschlag. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es. um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute das Volk und es baute für den Pharao Vorratsstätte Pithonum Ramses. Das heißt, das, was der Pharao jetzt sagt, ist, pass auf, wenn wir dieses Volk unterdrücken, wenn wir sie für uns arbeiten lassen, dann können wir ihre Fähigkeiten nutzen, dann können wir sie gebrauchen. Und wenn wir vielleicht ihre Arbeiten auch noch schwer machen, dann werden sie sich auch nicht vermehren und dann werden sie auch nicht aufbegehren. Daher setzten sie Arbeitsaufseher über es. Vers 12. Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu. Und so breitete es sich aus, so dass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel. Je mehr die Ägypter die Israeliten bedrückten, desto mehr nahm dieses Volk zu an Zahl. Und es war jetzt nicht nur noch eine Sorge, die den Pharao so bedrückte. Wie gehen wir denn mit denen um? Sind schon viele, sind schon mehr wie wir. Sondern nein, ein Grauen, heißt es hier. Ein Grauen erfasste ihn und sein Volk vor den Söhnen Israel. Vers 13, da zwangen die Ägypter die Söhne Israel mit Gewalt zur Arbeit. Nicht nur Arbeit, nicht nur Arbeitsaufseher, nicht nur schwere Arbeit, sondern jetzt kommt wirklich der Zwang und die Gewalt. Israel mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld mit all ihrer Arbeit, zu der sie mit Gewalt zwangen. Es steigert sich. Es wird eigentlich für dieses Volk immer und immer schlimmer. Der Pharao versucht mit Gewalt und mit Zwang und mit harter Arbeit und indem sie dem Volk das Leben bitter machen, das Volk daran zu hindern, zu wachsen und eine Gefahr oder eine Bedrohung für die Ägypter zu werden. Vers 15. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen. Da habe ich jetzt kurz gestaunt, dass ich so die Geschichte gelesen habe. Ich war noch so bei dieser harten Arbeit, bei dieser Bedrückung, bei diesem Zwang und der Gewalt. Und dann shiftet der Autor und nimmt mich jetzt in eine ganz andere Situation mit. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schiffrau und die andere Pua hieß, und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es sein Sohn ist, dann tötet ihn. Dann mag sie am Leben bleiben, wenn es aber eine Tochter ist. Nee, da bin ich jetzt habe ich einen Satz übersprungen. Also, nochmal, Vers 16. Und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft und bei der Entbindung seht, dass es sein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Offenbar versucht er jetzt sozusagen heimlich, sich dieses Volkes zu bemächtigen oder dieses Volk klein zu halten. Er holt sich die Hebammen und sagt, wenn ihr helft bei der Geburt, ihr, die anderen, die diese Arbeit verrichten, wenn ihr merkt, dass es sein Sohn ist, dann schaut, dass dieses Kind stirbt. Wenn es eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Natürlich fragt man sich, Moment mal, werden sie denn mitmachen? Ich meine, schließlich gehören sie doch zum Volk. Es sind hebräische Hebammen. Es sind diejenigen, die eigentlich dazu da sind, um zu helfen, dass Kinder gesund auf die Erde kommen und geboren werden. Und derer versucht sich jetzt der Pharao oder dieser König zu bemächtigen, damit die Kinder getötet werden? Werden sie denn diesen Schritt gehen? Werden sie denn die Kraft haben, sich dem Pharao entgegenzustellen oder ihm zu widerstehen? In solch einem System? Ein System der Gewalt und des Zwanges? Ein System, das Menschen einfach bereit ist zu vernichten? Werden diese Hebräer die Kraft haben, zu sagen, nein, das machen wir nicht? diesen Schritt werden wir nicht gehen. Das sind doch unsere eigenen Kinder, das ist unser Volk, das sind unsere Leute. Was willst du eigentlich? Willst du, dass wir unsere eigenen Kinder töten? Aber andererseits, dieser Pharao, dieser mächtige Mann, hinter ihm ein Apparat, ein Gewalt- und Todesapparat. Und dann stellt er sich vor ihnen hin und sagt, das ist das, was ihr zu tun habt. Aber schon auch irgendwie feige, oder? Schon auch feige von ihm. Das indirekt zu machen. Geheim. Sich ja nicht selbst die Finger schmutzig zu machen, sondern die Hebammen zu bitten. Lasst es einfach so aussehen, als wär's eben eine Totgeburt. Kann ja mal passieren. Kinder sterben nun mal auch bei der Geburt. Ja, es wird sicherlich nicht auffallen, dass es nur die Jungs sind, oder? Vers 17. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Und da dachte ich mir, damit hat der Pharao wohl sicherlich nicht gerechnet, oder? Dass diese Frauen aufgrund ihres Glaubens eben nicht das tun, was der Pharao gesagt hat. Das heißt, zwischen dem Pharao, zwischen seinem Befehl und ihnen, tritt auf einmal etwas, womit er sicherlich nicht gerechnet hat. Und das ist der Glaube dieser Frau, das ist dieser Frauen, der Glaube an Gott. Das ist übrigens das erste Mal, dass jetzt in diesem Kapitel oder an diesem Anfang des Buches Gott erwähnt wird. Vergleichen wir es mit dem ersten Buch Mose, mit dem ersten Anfang, den wir gemeinsam gelesen haben, da war es natürlich ganz anders. Da war das vierte Wort schon Gott. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt hier haben wir lange warten müssen, bis Gott die Bühne betritt sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, etliche Hebräer und Hebräerinnen gesagt haben, Gott, wo bist du denn? Wo bist du? Siehst du nicht, wie es uns geht? Und vielleicht haben sich manche noch erinnert daran, dass Josef ihnen kurz bevor er starb zu ihnen gesagt hat, und zwar in 1. Mose 50, also am Ende des ersten Buches, 1. Mose 50, Vers 24, und Josef sagte zu seinen Brüdern, ich sterbe nun, Gott wird euch aber heimsuchen, Gott wird euch besuchen und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Und ich bin mir sicher, dass viele gesagt haben, Gott, wo bist du? Wo ist denn dein Besuch? Wir warten auf dich. Das Versprechen, das du Abraham gegeben hast und dann, dass Isaak geglaubt hat und Jakob geglaubt hat und Josef geglaubt hat. Mit diesem Versprechen ist er eingeschlafen. Das war das Letzte, was er gesagt hat. Dass du kommst und uns besuchst und jetzt wird es immer schlimmer. Wir werden gezwungen zur Arbeit, zu harter Arbeit, mit Gewalt. Man tut deinem Volk, deinen Kindern Gewalt an. Und du lässt dich gar nicht blicken. Du bist gar nicht da, oder? Ist ja auch nicht so, dass sie mit den Hebammen geredet hätten, sondern es waren ja die Hebammen, die an ihn geglaubt haben. Und deswegen haben sie widerstanden. Deswegen taten sie nicht, wie der König von Ägypten gesagt hatte, sondern sie ließen die Jungen am Leben. Aber ich kann es verstehen, dass manch einer da gesagt hat, Gott, wo bist du? Wie lange noch? Wann kommst du? Wann geht's hier raus? Und natürlich kann ich jetzt den Bogen noch mal zurückschlagen zu dem, was ich gesagt habe. Ägypten war das Paradies für das Volk. Sie vermehrten sich, sie wurden sehr, sehr stark. Doch dann verwandelt sich dieses Paradies, ja was, in eine Hölle? Und wir merken dieselbe Dramatik, die uns auch ständig im ersten Buch Mose ja begleitet hat, nämlich diese Tatsache, dass Leben und Tod, Leid und Glück und Freude so nah beieinander liegen. Und natürlich sind Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch Jahrhunderte vergangen, aber dennoch, wenn wir das jetzt so lesen und der Autor baut ja auch diese Geschichte auf, dann sehen wir, es beginnt mit Namen, es beginnt mit Menschen, so wie auch das erste Buch Mose mit Gott, aber dann auch mit Menschen begann. nämlich mit Adam und mit Eva, dem ersten Menschenpaar. So beginnt auch dieses Buch mit Menschen und mit dieser Sehnsucht, dass doch alles gut wird. Und es wird ja auch gut. Es gibt auch diese guten Zeiten. Nur dann scheint sich für das Volk Israel das Leben so zu ändern, dass es immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Und der Pharao geht es sogar so weit, dass er bereit ist, die Kinder zu töten, Einfluss zu haben oder Einfluss zu nehmen darauf, ob diese Jungen sterben oder nicht. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hat, sondern sie ließen die Jungen am Leben. Zwischen dem Pharao und zwischen dem Volk tritt jetzt der Glaube dieser Frauen. Ihr Glaube an diesem Gott. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen: Warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Da wäre ich jetzt gerne dabei. Diesen zornigen Pharao, der sagt: Warum habt ihr das getan, dass ihr die Söhne am Leben gelassen habt, die Jungen am Leben gelassen habt? Was werden sie sagen? Die Hebammen antworteten dem Pharao: Ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Ich weiß nicht, ob Sie mit dieser Antwort gerechnet haben. Ich war baff. Ich dachte mir: Was? In dieser Situation, wo Sie zur Rechenschaft gezogen werden und der Pharao zu Ihnen sagt: Was geht da eigentlich ab? Ich habe einen Befehl gegeben und irgendwie hat er gemerkt, scheinbar, es hat sich rumgesprochen, wie auch immer, dass Sie da eigentlich nicht das tun, was er gesagt hat. Und Sie stellen sich hin und sagen: Weißt du, tut mir leid. Die hebräischen Frauen sind nun mal kräftiger wie die ägyptischen. Fast noch so ein kleiner ironischer Wink, so, ja, ägyptischen Frauen, mei, verstehst du, die brauchen ja Hebammen. Die sind ja schwach, aber die Hebräischen, die sind stark. Noch bevor wir kommen, ist schon alles passiert. Die Jungen sind schon da, eigentlich können wir gar nichts machen. Und Vers 20, und Gott tat den Hebammen Gutes. Ja, zu gern hätte ich eigentlich noch die Reaktion des Pharao gesehen. So, wie antwortet er auf das, was die Hebammen ihm sagen. Aber der Autor geht weg. Der Fokus geht weg jetzt vom Pharao und nun zum ersten Mal auf Gott. Und Gott tat den Hebammen Gutes. Das heißt, Gott bleibt jetzt nicht nur ja, eine entfernte Macht oder irgendwie in dem Glauben der Hebammen, sondern jetzt wird er aktiv, jetzt betritt er die Bühne und er tut den Hebammen Gutes. Und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und zwar nicht nur den Hebammen, sondern auch dem Volk hilft er, obwohl es bedrückt wird, obwohl es hart arbeiten muss, obwohl es gezwungen wird zur Arbeit, obwohl es ihnen nicht gut geht, sagt Gott: Euch tue ich gut und ihr wächst und ihr werdet weiter stark und vermehrt euch. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Nochmal wird hier vom Autor erwähnt, das, was diese Hebammen gemacht haben, das lässt Gott nicht ungeachtet vorübergehen, sondern nein, er tut ihnen Gutes, er schenkt ihnen selbst Nachkommen. Das, wozu sie da sind, nämlich Kindern zu helfen, geboren zu werden, das schenkt er ihnen auch, nämlich Kinder und Nachkommen. An dieser Stelle habe ich mir Folgendes gedacht. So oft, hat man im Leben das Gefühl, dass man gegen das, was einen umgibt, nicht ankommt als Einzelner. Weil es zu mächtig ist, weil es zu groß ist. Weil was kann schon der Einzelne ausrichten? Was kann ich denn schon als Mensch machen? Oder ich und meine Freunde oder eine kleine Gruppe gegen einen Staat, gegen ein System, gegen ein System der Macht und der Gewalt. Aber diese Geschichte zeigt, dass der Einzelne doch extrem viel bewirken kann, wenn er den Mut hat, sich gegen Ungerechtigkeit zu stellen. Und das haben diese Frauen gemacht. Sie und sicherlich die anderen Frauen, die auch dem Volk geholfen haben. Der Punkt, an dem man im Leben kommen kann, dass man sagt, obwohl das System oder die Umstände so aussehen, als würde es nicht weitergehen oder als hätte ich keine Chance, mitzuwirken und zu gestalten. Trotzdem mache ich mit, trotzdem stelle ich mich dagegen, trotzdem werde ich wirken und wir sehen, es funktioniert. Es funktioniert. Der Glaube dieser Frauen hilft ihnen, stark zu sein und sich gegen etwas zu stellen, was ungerecht ist und wo Menschen geknechtet und umgebracht werden. Vers 22. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, jeden Sohn sollt ihr in den Nil werfen, ihre Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Und jetzt geht der Pharao wahrscheinlich einen letzten Schritt. Er sagt sich, wenn ich sie nicht durch Arbeit klein halten kann, wenn ich sie nicht durch Gewalt klein halten kann, wenn ich sie nicht indirekt töten kann, und zwar über die Hebammen, dann werde ich das jetzt versuchen, ganz direkt und ganz offen zu machen. Und zwar nicht nur ich, sondern mein gesamtes Volk. Er ruft hier sein gesamtes Volk dazu auf, Unschuldige zu töten. Indem er sagt, jeden Sohn, der geboren wird, den sollt ihr in den Nil werfen. Ihr nehmt jetzt alle mit, sein gesamtes Volk mit in eine Schuld, die er wahrscheinlich selber nicht begreift, was für Folgen sie für sein Volk haben könnte. Und natürlich ist jetzt die Situation völlig zugespitzt. Es gibt jetzt nur noch die Hebräer auf der einen Seite und die Ägypter auf der anderen Seite und die Angst, dass jeder dieser Ägypter potenziell ein Mörder an den eigenen Kindern werden könnte. Und ich habe mir überlegt, ist das ein Punkt, an dem man aufhört? In dieser gewalttätigen Situation, wo es eigentlich keinen Ausweg mehr zu geben scheint? Aber ich nehme noch den ersten Satz vom zweiten Kapitel aus der nächsten Episode mit. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Trotz der Umstände, trotz der Gewalt, trotz des Todes, trotzdem, dass es eigentlich keinen Grund mehr zu hoffen gibt, sagt schon die nächste Episode, da war ein Mann und eine Frau, sie heirateten, sie wurden eine Familie. Und wie die Geschichte weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Episode von Glauben Geschichten. Ich freue mich, dass Sie wieder weiterlesen, dass wir diesen Anfang, diesen Neuanfang zusammen gemacht haben. Und ich freue mich schon auf die nächsten Episoden im zweiten Buch Mose. Bis dahin, alles Gute, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.